kurze Ankündigung, bevor wir beginnen. Wir werden erst eine Viertelstunde diese Formulare hier ausfüllen müssen. Also nicht ich, sondern das ist eine Evaluation dieser Veranstaltung. Ich würde sagen, 85% von allen Sitzungen haben wir jetzt hinter uns. Und die restlichen 15% werden wahrscheinlich nicht anders sein als die davor. Deswegen kann man jetzt hier ein paar Fragen beantworten. Man schätzt hier ungefähr 10 Minuten Zeit dafür. Und alles, was ihr auf dem Herzen habt, könnt ihr jetzt hier schreiben. Das Ding ist allerdings, ich darf das nicht mehr zurückbekommen. Deswegen eine freiwillige Überlegung. Kannst du das machen? Peter Sauer das geben? Vielleicht gibst du dann einfach durch. Und hier, hier ist der Umschlag. Wenn das nicht reicht, gebe ich dir noch einen Umschlag. Und wir haben jetzt Maximum Viertelstunde, bitte das nochmal zu gestalten. Und in der letzten Sitzung, oder ich werde auf Ola die Ergebnisse hochladen. Die sind eigentlich für mich bestimmt, aber ihr könnt es auch selbst sehen. Ihr werdet wahrscheinlich im Laufe des Studiums oft sowas machen müssen. Und ja, seht das einfach als Raum, eure Meinung zu verbessern, was auch immer, diese Veranstaltung kundzutun. Okay? Also ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit dafür. Also ich gehe etwas früher. Also wenn du um 2 bei mir bist, haben wir eine halbe Stunde. Also hier anschließend. Thank you. bisschen widrig. Kannst du mir geben?
Thank you.
Schreibt noch jemand?
Ja.
Okay. Okay, ich würde sagen, wir beginnen und ihr könnt vielleicht das auch vielleicht bis Ende der Vorlesung das nochmal nebenbei irgendwie zu Ende schreiben. Okay, das Thema ist heute Korpuslinguistik und Datenerhebung, beziehungsweise Datenerhebung und Korpuslinguistik. Das Thema ist relativ neu und taucht in der Einführungsveranstaltung seit jetzt ein Dreisemester auf und die Zeit oder die Arbeit hat bestätigt, dass Korpuslinguistik als Thema, als Disziplin am Anfang nur als Forschungsprogramm ein nicht mehr wegzudenkender Teil dieser Disziplin ist. Und deswegen lohnt es sich gleich am Anfang vielleicht sich mit grundlegenden Gedanken der Korpuslinguistik auseinanderzusetzen und vielleicht sogar das, was wir heute besprechen, einige begrifflich, also terminologische Neuheiten werden wir sogar in der Klausur wiederfinden. Deswegen heute aufgepasst, 3, 4 Begriffe, die werden definitiv als letzte Aufgabe in der Klausur auftauchen. Thematisch habe ich das heute so aufgebaut, dass ich einführend über die Bedeutung von großen Datenbanken spreche, dann vielleicht das mit der Methodik der empirischen Sprachwissenschaft zusammenbringe. Und am Ende zeige ich euch einige Beispiele, sehr erfolgreiche Beispiele, wie große Datenbanken in der empirischen Sprachwissenschaft abgebildet werden und wie nutzt man sie. Was ist der Mehrwert von großen Datenbanken? Ich nutze jetzt, gehe ich davon aus, dass mit einer Datenbank jeder was anfangen kann, mit dem Begriff an sich. Und später versuchen wir aus bestimmten, eine bestimmte Infrastruktur um eine Datenbank herum als Korpus zu definieren und diesen Begriff dann nicht mehr verwenden, Datenbanken, sondern tatsächlich Sprachkorpus oder Sprachkorpora verwenden. Deswegen fangen wir vielleicht damit mit einem Urbild der empirischen Sprachwissenschaft an, das uns vielleicht von anderen Verständnis der Sprachwissenschaft unterscheidet und oft als Alleinstellungsmerkmal für empirische Sprachwissenschaft erklärt wird. Das ist die Feldforschung. Und hier, man sieht auf beiden Bildern Sprachwissenschaftler. Einmal haben wir eine Feldforscherin und einmal haben wir einen sogenannten Schreibtischtäter, der eher sich mit den bereits ausgearbeiteten, erdachten Theorien, Thesen auseinandersetzt. Das ist natürlich eine polarisierte, zugespitzte Darstellung. Im wahren Leben funktioniert das so nicht. Also es ist nicht so, dass empirische Sprachwissenschaft dann nur noch im Zelt schlafen und Schlafsack irgendwie tragen. Und genau hier ist das genauso. Also es ist nicht so, dass man als eher deduktiver Wissenschaftler vielleicht nur mit den Theorien auseinandersetzt. Natürlich geht es hier auch um empirische Daten. Aber das ist eine Urvorstellung darüber, wie geht man mit den Daten um. Das ist ganz wichtig. Wie gehen wir mit den Daten um? Später definieren wir, um welche Art von Daten es geht, aber hier geht es darum, dass empirische Sprachwissenschaft einen ganz bestimmten Umgang mit den Daten pflegt. In dieser Veranstaltung hier, also nicht heute, sondern generell, habe ich versucht, etwas Wichtiges, vehement Wichtiges für empirische Sprachwissenschaft oft unterschiedlich zu formulieren, zum Ausdruck zu bringen, nämlich in empirischer Sprachwissenschaft, jetzt sehr philetonisch ausgedrückt, ist es so, dass man als Wissenschaftler selbst die Fragen formuliert, unterstrichen Fragen formulieren, wichtige Fragen formulieren. Das ist ein ganz schwerer Job und setzt eine mehrjährige Ausbildung voraus, wichtige Fragen zu formulieren. Der nächste Schritt ist, die Frage zu beantworten. Und der empirischen Sprachwissenschaft setzt man sehr viel Wert darauf, dass nicht diejenigen, die Fragen gestellt haben, die Fragen beantworten, sondern die Fragen werden von den Daten beantworten, von empirischen Daten. Wir erdenken uns nicht irgendwelche Konstrukte, die uns dann zu Recht der Frage, die wir gestellt haben, oder erwartungsgemäß, die wir in dieser Frage vielleicht manifestieren, auch die Antworten liefert, sondern wir verlassen uns auf die Daten, die signifikant und repräsentativ sind. Signifikant bedeutet, dass es zahlmäßig viel sein soll, obwohl man es darüber diskutiert, was ist das eigentlich? Ja, ab wann weiß ich, ab wie viele Sätze weiß ich, dass Grundvorstellung des deutschen Deklarativsatzes Verb 2 ist? Wie viele Sätze brauche ich dafür, um das als dominante Wortstellung dieser Sprache zu definieren? Ja? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage an der Stelle. Kann ich das nach 500 analysierten Deklarativsätzen tun oder brauche ich dafür 5000? Was ist denn mir 5 Milliarden deutsche Sätze oder nein, Sätze, die insgesamt 5 Milliarden Token oder Wörter beinhalten, zur Verfügung stellen? Soll ich das trotzdem tun, wenn ich das bei 500 genauso glaubwürdig darlege? Das sind rhetorische Fragen, die man bei Signifikanz auseinandersetzt. Jetzt geht es um Repräsentativität. Ich habe gesagt, die Fragen sollen die Daten beantworten, die signifikant und repräsentativ sind. Repräsentativ wofür? Was sollen wir repräsentieren? Hier hilft uns ein bisschen die Abbildung, die ich einmal frei nach Ludwig Wittgenstein gegeben habe. Was ist eigentlich die Sprache? Und unsere Antwort war, Sprache ist alles, was der Fall ist. Ja? Sprache ist alles, was der Fall ist. Das, was ich gerade spreche, ist der Fall, deswegen ist es eine Sprache. Bahnhofsprecher, das, was er am Bahnhof sagt, das, was wir am Bahngleis hören, das ist auch der Fall, daher ist es eine Sprache. Lallen eines dreijährigen Kindes ist der Fall, daher ist es eine Sprache. Lallen eines Betrunkenen ist auch der Fall, deswegen ist es auch für uns interessant. Also alles, ihr merkt schon, das sind langsam so verschiedene Varietäten der Sprache, verschiedene Varietäten der Verwendung der Sprache. Und da machen wir zwei große Distinktionen, einmal geplante und nicht geplante Sprache, gesprochene, nicht gesprochene, gesprochene und geschriebene Sprache. Innerhalb der geschriebenen Sprachen können wir verschiedene Genres ausmachen. Zeitungssprache, Romane, Belletristik, weiß ich nicht, Dialoge, alles was es gibt. Auch Inhalt von Sprechblasen, zum Beispiel auf Comics, das ist auch der Fall für eine geplante Sprache. das sollte man auch als Extra-Genre vielleicht etablieren. Können wir religiöse Texte nehmen, können wir Gesetzestexte nehmen, können wir Kommunikation irgendwo im Gerichtssaal nehmen, Jugendsprache, all das wäre ja sozusagen die Unterklassifizierung des Falls, was wir Sprache nennen. Und unter Repräsentativität meinen wir, dass wir von jedem diesem Genre vielleicht eine signifikante Menge an Daten erheben und zusammentun. Dann erreichen wir, dass das, was wir im Endeffekt zusammenbekommen, ein Topf voller verschiedener Repräsentanten, die gesamte Sprache, oder möglichst die gesamte Sprache, repräsentativ abbilden. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Was sind also unsere Daten? Unsere Daten sind signifikant, mathematisch signifikant. Die haben eine Menge erreicht, die uns mit relativ höher Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, es gibt viele Tests. Hat jemand hier schon mal Statistik gemacht in irgendeiner Form? Ja? Okay, also Zipf'sche, nein, nicht Zipf'sche, sondern T-Square-Test zum Beispiel oder Fischers Formel. Solche Sachen können uns die Wahrscheinlichkeiten errechnen und dann haben wir Unabhängigkeitstabellen, die uns sagen, ob dieser Zusammenhang signifikant genug ist, sodass sie sich gegenseitig beeinflussen und verursachen, oder das ist nicht signifikant genug und das sind einfach zwei unabhängige Variablen, wenn man so möchte. Ja? Uns steht eine Menge an mathematischen Möglichkeiten für Signifikanz der Daten zu bewegen. Andererseits müssen wir schauen, welche Genres haben wir erhoben, welche verschiedene Ausartungen der Sprache wir als repräsentativ erachtet haben und dann erhoben haben. Genau so konstruierte Daten können wir tatsächlich dafür verwenden, dass die Fragen, die wir aufgrund unserer linguistischen Ausbildung formuliert haben, auch die Antworten liefern. Das ist eigentlich so der Gang. Ja? Die Fragen formulieren, dann später dafür sorgen, dass so eine Datenbank genauso signifikant und repräsentativ konstruiert, wie ich gerade beschrieben habe, steht, um dann die zusammenzubringen. Man sagt auch, dass diese Fragen werden durch Datenbanken abgerollt und am Ende wird das entweder bestätigt oder abgelehnt. Ja? Das ist die Vorstellung, die in der empirischen Sprachwissenschaft sehr stark vertreten ist. Jetzt fragt euch natürlich, was ist, wenn ich die Daten selbst erhebe? Was ist, wenn ich selbst auf dem Feld bin? Und natürlich kann ich das beeinflussen. Natürlich kann ich, wir nennen das Sampling, ja? die einzelnen Beispiele, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch am besten klingt, Sampling, Samples zusammentun, also erheben. Natürlich kann ich die Daten beeinflussen, indem ich sage, okay, mich interessiert gerade Jugendsprache. Wie erhebe ich Jugendsprache repräsentativ? Datenerhebung. Dann sage ich natürlich, okay, dann schaue ich einfach, welche Arten von Jugend es gibt. Zunächst mal gibt es zwei Variablen, die ich unbedingt achte drauf. Man nennt das auch Neutralisierung von Variablen. Das heißt, die Faktoren ausschalten, die Neutralität der Daten beeinflussen können. Mann, Frau. Wenn ich Jugendsprache hebe, zunächst mal nehme ich weibliche junge Menschen und männliche junge Menschen. Ja? Also Mann, Frau, das ist zunächst die erste Teilung. Dann würde ich sagen, okay, Zeit, also Alterseinschränkung, das ist auch nächste Variable. Ja? Wenn ich allgemein gesprochene Sprache hebe, brauche ich natürlich junge Menschen, also Kinder, junge Menschen, mittleren Alters und dann die älteren Menschen. Also Geschlecht als Variable neutralisieren, dann das Alter als Variable neutralisieren. Also aus jedem Alter, aus jedem Geschlecht mindestens einen Repräsentanten erheben. Also als Sampling nennen wir das. Bei Jugendsprache kennen wir vielleicht noch Migrationshintergrund als Variable. Das sollte ich auch noch neutralisieren, damit die Daten repräsentativ genug sind. Dann nehme ich einen mit Migrationsgrund und anderen nehme ich für die Sprache, für die ich mich interessiere, als Muttersprache. Dann habe ich, oder Muttersprachlerin, dann habe ich sozusagen, ihr seht langsam, wie umfangreich dieses Sampling wird. Irgendwann mal vielleicht auch noch Bildungsgrad. Ja? Es gab immer in Deutschland eine Diskussion, wenn man sowas gesampelt hat, wie willst du einem beibringen, du bist mit niedrigem Bildungsstand. Man hat eine Variable bildungsnahe und bildungsferne Familien. Kinder aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien. Genau. So hat man das möglichst politisch korrekt formuliert. Ja. Stellt euch mal vor, man gibt euch Geld und ihr müsst irgendein Experiment teilnehmen, einfach so ein Frageformular, und man sagt, okay, ihr seid aus bildungsferne, mache ich nicht. Ja, das heißt, wann, wie erreiche ich die Repräsentativität? Natürlich kann ich die, wenn ich das falsch mache, kann ich natürlich die Daten beeinflussen. Daher auch die Antworten, die ich dann später bekomme, werden vielleicht so lala sein. Ja. Aber als grob an der Stelle behalten wir jetzt einfach die Vorstellung darüber, wir formulieren Sprachen und die Daten, die entweder wir selbst erhoben haben oder erhoben wurden und in einem riesen Datenbank strukturiert eingegeben wurden, beantworten die Fragen. Das ist ganz wichtig, das ist grundlegend, also fundamental. Diese Datenbanken, die ich gerade erwähne die ganze Zeit, nennen wir einfach Corpora und ein Korpus, so wie Körper, also Körper der Sprache, deswegen auch Sprachkorpus. Ja? Wir schreiben das mit K, es wird sehr oft jetzt auch im deutschsprachigen Raum auch mit C geschrieben, halt beides. Ursprünglich war Korpuslinguistik ein Forschungsprogramm, nichts anderes als Schnittmenge zwischen Informatik und Geisteswissenschaften, an der Stelle Sprachwissenschaften. Aber also Internet war nichts anderes als ein Riesenkorpus, weil alles, was da drin steht, ist sprachlich abgebildet, auch die Bilder sind sogar sprachlich kommentiert und dahinter steht auch binäre Sprache. Also es ist pure Sprache an der Stelle. Ja, nichts anderes als Sprache. Und als es immer größer und größer wurde, dann brauchte man Suchmaschinen und diese Vorstellung von Suchfenster wurde auch in der Korpuslinguistik übernommen. Man hatte riesen Textensammlungen und man musste irgendwas sehr schnell suchen, ja, weil die Sammlungen sehr groß waren. Also diese Vorstellung ist tatsächlich Ergebnis dieser entwickelten Technologie mit Speicherkapazitäten und natürlich die Vernetzung. Ja. Bei Sprachkorpora, also hier habe ich einfach geschrieben, dass Korpus, also Gegenstand der Korpuslinguistik ist die Sprache in verschiedenen Erscheinungsformen, das habe ich vorhin gesagt, Sprache als der Fall. Jedes Mal, wenn Sprache verwendet wird, egal ob man einen Liebesbrief schreibt oder kurze SMS oder linguistische Monographie, sobald all das ein Teil einer Datenbank ist, ist das bereits auch potenzieller Forschungsgegenstand der Korpuslinguistik. Und die sind natürlich in einer bestimmten Form dokumentiert. Hier auf dem Bild vorhin, da es Feldforscher in Daten erhoben hat, da hat man irgendwelche Speichermedien oder Word, also damals, ich habe das auch noch erlebt, dass wir Karteikarten hatten und ganz bestimmte Fragen darunter per Hand geschrieben haben. Es gibt jetzt verschiedene Tools, elektronische Tools, um solche Sprachdokumentation gleich zu digital abzubilden. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch gesprochene Sprache als Text dann schnell abzubilden. Und ganz wichtig ist, dass das natürliche Äußerung einer Sprache ist. In der Sprachdatenbank liegt nichts, was man sich selbst erdacht hat, als Sprache vorzutäuschen. Deswegen ist das Empirie pur, weil alles, was in einem Sprachkorpus abgelegt ist, ist eine Sprache, nach der sie verwendet wurde in einem bestimmten Kontext. Deswegen ist das erfahrene empirische Sprache. Ja? Und ich habe hier etwas so ziemlich imperativisch hier geschrieben, das war ja Aufwendung, Auswertung, Beschreibung sprachlicher Strukturen, also Grammatikschreibung im traditionellen Sinne, hat ein Linguist von einem Korpus der sprachlichen Äußerungen auszugehen und nicht aus. Und da habe ich hier geschrieben, die eigene Intuition darf nicht Beurteilungsinstanz sein. Ich habe eine linguistische Frage zu beantworten. Natürlich ist der kürzere Weg, mich selbst zu introspizieren. Was denke ich eigentlich darüber, was falsch oder richtig ist? Und dann schreibe ich das. Damit ist da die Instanz, die mir das erlaubt, dieses Urteil zu fällen, ist meine eigene Intuition. Deswegen ist das falsch. Ja? Die Analysen, die Aussagen auf das analysierte Korpus bestätigen. Das heißt, laut 4 Milliarden Topfen ist Verbzweigstellung für das deutsche, also für den deutschen Deklarativsatz eine dominante. Ja. Ich habe es nicht gesagt. Ich weiß das selber nicht, aber das sagen viele, 4 Milliarden Token. Warum 4 Milliarden Token? Weil das größte annotierte Korpus hat tatsächlich die deutsche Sprache und heißt Cosmas 2. Ich zeige gleich euch den Link, wie man hinkommt auf dieses Korpus. Und da kann man tatsächlich sehen, dass eine linguistische Aussage auf eine riesige Menge, signifikante Menge, die repräsentativ genug ist für diese Sprache, zurückgeht. Vielleicht noch kurze theoretische Anmerkungen, wie man das Korpus definiert, also ab wann kann ein Korpus Korpus sein. Allgemeine Definition ist, dass Korpus Sammlung von Texten ist, und etwas präzisere ist, Sammlung von Texten nach bestimmten sprachwissenschaftlichen Kriterien ausgewählt und aufbereitet wurden. Sprachwissenschaftlich fundierte Kriterien sind die Kriterien, die uns am Ende erlauben zu sagen, das ist repräsentativ für ... Repräsentativ für mittelalterliche deutsche Literatur, repräsentativ für Kiezdeutsch, repräsentativ für Hamburger Abendblatt von 1920 bis 2015 und so weiter und so weiter. Das ist linguistisch fundierte Kriterien. Diese Kriterien stellen wir, abhängig von der Fragestellung, mit der ich mich beschäftige oder mit der sich die Linguisten beschäftigen, zusammen. Eine Masterstudentin von uns schreibt gerade die Adjektive in der Bierwerbung, in der deutschen Bierwerbung. Ja? Verwendung von Adjektiven, ach, das ist die Formulierung der Frage, das hat sie gemacht. Formulierung, also die Verwendung von Adjektiven im deutschsprachigen Bierwerbung. Was braucht sie dafür? Ja? Sie braucht alle deutsche Biermarken, die seit nach Kriegszeit bis heute existiert haben. Sie braucht sämtliche Werbesprüche dafür, und aus diesen Werbesprüchen macht sie eine Datenbank mit einem Suchfenster drin, und dann gibt einfach einen regulären Ausdruck Adjektiv eigentlich oder einen ganz bestimmten Adjektiv, lecker oder keine Ahnung was, ja, Herrenkuppe oder was weiß ich. Und dann soll er tatsächlich die Sätze, die Verwendung von allen nominalen Phrasen zurückliefern, in denen eben diese Adjektivform verwendet wurde. Das sind die linguistisch definierte, fundierte Kriterien. Und zweite, aufbereitet wurden, steht hier. Was heißt aufbereitet wurden? Mit Aufbereitung ist ja gemeint, dass die Datenbank mit Bierwerbesprüche drin soll tatsächlich alle Adjektive, die dort vorkommen, müssen auch als solche belabelt werden oder analysiert werden. Wir nennen das Glossierung. Ja? Es gibt verschiedene Tools, die das uns erlauben. Oben steht der Satz, so wie das verwendet wurde, und darunter steht zunächst, weil das momentan sehr automatisch läuft, heißt Part-of-Speech-Annotation oder POS oder POS-Annotation. Wenn er die Wörterbücher aufmacht, da steht mein Duden, steht in einem Wort, und daneben steht Substantiv, ja, zum Beispiel, oder ein Verb oder ein Adjektiv. In meisten Lexika ist bereits Wortart angegeben. Und die Corpora korrespondieren einfach mit solchen Lexika, und sobald das Wort auch im Korpus auftaucht, taucht auch entsprechende Wortart, Label auch mit runter. Deswegen, es ist egal, ob ich das Wort an sich suche oder alle, die unter eine Wortklasse fällen. Ja? Diese Suche ist machbar. Deswegen ist Aufbereitung. Ein Korpus ist nicht nur Sammlung der Texte, sondern das ist eine Sammlung der Texte, um die herum eine ganz bestimmte elektronische Suchinfrastruktur existiert. Das ist ganz wichtig. Das ist irgendwelche Suchfenster mit bestimmten Algorithmen, die Liste ausgeben, die bestimmte Kontexte ausgeben und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig. Jeder von euch hat eben einen Ordner mit PDF-Dateien. Kann man das als Korpus nennen? Eigentlich schon. Im allgemeinen Sinn des Wortes ist es Körper der Sprache. Und das Einzige, was uns dort vielleicht Suche erlaubt, ist Steuerung F. Ersetzen Steuerung H. Das war's. Aber keiner kann mehr sagen, okay, gib mir alle Konjunktionen aus diesem Text, und indem ich tatsächlich Abkürzung K-O-N-J. eingebe. Das können diese Texte nicht. Korpora schon. Viel, viel komplexer als das. Okay. Wir nennen übrigens diese zwei Begriffe Primärdaten, hier soll ich stellen, Primärdaten und Metadaten. Das ist ganz wichtig. Primärdaten sind eben die Sätze, die dort angenommen Bierwerbung, ja, Bierwerbespruch sind, das sind Primärdaten. Und zum Beispiel Part-of-Speech-Annotation, was darunter steht, das sind die Metadaten. Ja. Peter Austin hat ein Kollege von uns, der südostasiatischen Sprachen und Australien Aborigine-Sprachen erforscht, hat mal gesagt, wir brauchen nicht mehr Daten, sondern bessere Daten über die Daten. Ja. Achtet mal, das ist gar nicht so trivial. Wir brauchen nicht mehr Daten, weil wir so viele Daten haben, sondern wir brauchen bessere Strukturierung von diesen Daten, damit wir die suchen können, damit wir die für unsere Forschung verwenden können. Damit sind eben diese Metadaten gemeint. Ja, ich komme jetzt langsam vielleicht zum Abschluss diesen theoretischen Teils, und dann werden wir einige praktische Beispiele nochmal und auch etwas so konkrete Namen und Begriffe vielleicht nennen. Eine repräsentative Sammlung von Texten oder Äußerungen in einer Sprache, die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Gegenstand einer beliebigen Darstellung unter Untersuchung ist. Das ist ein Korpus. Korpus dient zur grundsätzlichen Beschreibung einer Sprache. Das ist ganz wichtig. Also es soll eigentlich keine Aussage getätigt werden oder keine Vermutung aufgestellt werden, die nicht durch das Korpus überprüft wurde. Ja? Und stellt euch mal vor, im British National Corpus sind 7 Milliarden britische die Worte des Englischen drin, also 7 Milliarden. Kein Mensch auf der Erde, der Englisch als Muttersprache spricht, kann annähernd so viel Lexika in sich tragen. Oder vielleicht eine Stadt. Also Cosmas 2, das ist ein Deutsch-Sprachkorpus, kreiert in Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, beinhaltet 4 Milliarden Proben, also 4 Milliarden Elemente des Deutschen. Ich sage das einfach, für wie kompetent sollten wir einen Korpus einer Sprache halten? Ja? Viel mehr kompetent als wir selbst, auch wenn wir Träger dieser Sprache sind. Deswegen ist das vielleicht als Zahl, als Argument dafür, dass wir alles eigentlich einen Korpus fragen sollten. Und zuletzt betrachten wir Korpus linguistisch als Teilbereich der Sprachwissenschaft. Ja? Mittlerweile wird dort sehr viel investiert, auch weil man gesehen hat, dass diese Zusammenarbeit zwischen Informatikern und Geisteswissenschaftlern zuletzt mit einem Begriff Digital Humanities auch benannt. Digitale Humanitarier auf Deutsch, wie heißt das? Digital Humanities, ja? Und es gibt sogar Jobbeschreibungen, was bist du? Digital Humanist. Also ich kann programmieren, bin aber trotzdem Geisteswissenschaftler. Also man hatte eine Idee, wie das funktioniert. Ich habe oft die Projekte hier erlebt, die tatsächlich auf eine Kooperation zwischen Informatikern und Geisteswissenschaftlern zurückging. Und am Anfang gibt es das Hauptproblem, ist die Kommunikation. Die Geisteswissenschaftler sprechen eine andere Sprache und die Informatiker sprechen eine komplett andere Sprache. Also ich habe erlebt, nicht so auseinander, sondern so auseinander. Also komplett verschiedene Dimensionen. Deswegen, ich habe oft erlebt, dass die erfolgreichen Digital Humanists sind in der Regel die Menschen, die Geisteswissenschaften studiert haben und noch Programmieren gelernt haben oder Informatik studiert haben und noch später Linguistik irgendwie selbst beigebracht haben. Also, dass man in sich selbst das einigt. Es wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht so sein, dass ihr euch nur auch wenn ihr nur Feldforschung betreibt, braucht ihr irgendwelche Tools, so wie Toolbooks oder Schuhbooks, die euch erlaubt, eben das, was ihr dokumentiert, auch strukturiert abzubilden. Das sind manchmal die Kenntnisse, die nicht unbedingt direkt mit Geisteswissenschaften zu tun haben, wenn es tatsächlich irgendwelche Skripte aus einer Informatik, aus einer Programmiersprache, und die muss man ja teilweise auch noch beherrschen. Wer hat hier schon mal Part gemacht in der Phonetik-Phonologie? Ja, sind ja schon, ja. Also hinter Prat steckt auch, also Prat ist sehr flexibel, da ist auch eigene Skriptsprache dahinter, und je nachdem, was man braucht, man kann das auch umprogrammieren, relativ flexibel, und auch Berechnungen beziehen und so weiter und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr flexibles Instrument. Okay, jetzt gut zur Geschichte, wie das entstanden ist. Das erste Korpus der Welt wird Brown Corpus erklärt, von Brown University. Brown University ist Long Island, das ist, glaube ich, der kleinste Staat in den Vereinigten Staaten. Das ist allerkleinste Fläche, glaube ich. Und Brown University ist die einzige Universität dort. Und diese zwei Herren, das ist Henry Kutschera und, habe ich ja den Namen nicht geschrieben? Das ist Henry Kutschera und das ist, Gott, kann das jemand schnell googeln? Henry Kutschera und irgendwas mit Song. Skandinavischer Nachname. Egal. Die beiden Herren waren Anglisten oder Literaturwissenschaftler, Anglistik. Und die haben Sammlung von Texten, und zwar 500 Texte, achtet mal bitte drauf, 500 Texte. Das heißt, die haben das für signifikant genug erklärt. Ja? Was die sagen, machen wollten, war nichts anderes als modernes American English abzubilden in einem Korpus. Modernes American English. Und das war 1958, haben die das erste Mal auf einer Konferenz präsentiert. Und das, was ich sehr mag in der Korpuslinguistik, dass das immer ein Teamarbeit ist. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der alleine sich hingesetzt hat, 25 Jahre in einem Zimmer und dann am Ende einen Korpus kreiert hat. So etwas gibt es nicht. Das ist immer ein Teamarbeit. Und die haben auf einer Konferenz in Brown University, also Versammlung von Literaturwissenschaftlern, als Frage gestellt, was sollen wir samplen? Sagt uns das. 3 Jahre lang haben die alle Kollegen angeschrieben und so weiter und die haben verschiedene Vorschläge bekommen und glaube ich 1962, 4 Jahre später, stand das Korpus. Deswegen weiß man nicht, wann man als Geburtstag feiern soll. Man kann vielleicht, würde sagen, hin oder zwischen. Die haben 500 Texte genommen, die in 15 Kategorien gegliedert. Was sind das für Kategorien? Die haben nicht einfach gesagt, okay, englischsprachige Romane, sondern die haben gesagt, okay, historische Romane, Fantasy, Krimis, weil die auch eigene Sprache, eigene Sprachstruktur, eigene Satzstruktur haben. Ja? Also so weit sind die gegangen. Natürlich haben die Zeitungstexte genommen. Dabei haben die ernsthafte, politische, sogenannte Meinungsmacher, aber auch Boulevard, alles Mögliche, was an Spektrum, an Periodik gab, haben die auch noch mit reingenommen. Und daraus, die haben dann natürlich die Größe der Texte sozusagen künstlich begrenzt, sodass die alle gleiche, etwa gleiche Größe haben. Insgesamt waren drin 1 Million englische Wörter. An der Stelle lasst uns mal vielleicht dieser Begriff Wörter ersetzen mit Token. Ja? Das heißt, zum Beispiel ein Artikel, the oder a, fällt unter diesen 1 Million als Zählungselement. Ja? Bitte? Nelson Francis, genau. Das ist Nelson Francis, das ist Henry Kutschera. Henry Kutschera war eigentlich so federführend, deswegen, wenn man jetzt unseren tschechischen Kollegen fragt, der war also ein tschechischer Jude aus Prag, der 1948 nach England ausgewandert ist, nach Amerika ausgewandert ist und deswegen, obwohl er eigentlich das Korpus in Brown University erfunden hat, gehen die tschechischen Kollegen immer davon aus, okay, das ist eine tschechische Erfindung, also via Tschechien. Okay, sagt man natürlich nicht viel, aber genau. Nochmal zu dieser 1 Million. Das sind tatsächlich Token. Token ist nichts anderes, als was links und rechts eine Leerstelle hat. Ja, es ist nicht alles, was dazwischen fällt, ob ein Wort, ein Klitikon, ein Funktionselement, egal. Es ist alles ein Token und Algorithmus, das darüber fährt, um zu zählen, wie viele Elemente hier sind, schaut auf nichts anderes als, was hat links und rechts eine Leerstelle und zählt eben nur das. Und am Ende kommt sowas raus. Ja? Das war das erste Korpus. Jetzt vergleicht mal bitte 1 Million Korpus zu der, als man gefragt hat, wieso 1 Million, wieso nicht 2 oder wieso nicht 500 oder wieso nicht mehr? Das war die Frage. Die Antwort ist sehr einfach, nämlich die Speichermöglichkeiten in den 60er Jahren waren nicht mehr da. Also man muss sich das vorstellen. Und heute geht man von 7 Milliarden Punkten aus und man fragt sich, brauchen wir eigentlich noch mehr? Ja, deswegen auch Ostins Einwand, wir brauchen nicht mehr Daten, wir brauchen bessere Daten über die Daten. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Mittlerweile müssen wir nicht auf Quantität, sondern auf die qualitative Abbildung von diesen Daten schauen. Und das ist ganz wichtig. Okay, das war der Anfang und es gibt verschiedene Sorten von Korpora. Ich habe versucht, die hier irgendwie darzustellen. Es gibt, diese 3. Ich habe Repräsentativität, Textgröße gezeigt und jetzt geht es auch noch um Beständigkeit. Was heißt Beständigkeit? Ja?
Wie oft das Wort vorkommt?
Nee, das nicht. Von Korpora Beständigkeit. Das heißt, ist das so, dass ich ein Korpus jetzt zugänglich für mich ist, zu verwenden und morgen nicht mehr? Darum geht es ja. Also es müssen bestimmte Serverarchitektur auch noch hinter aufgebaut werden, das uns sichert, dass die Daten, die ich heute so abgespeichert, so analysiert und aufgebaut, aufbereitet habe, in 100 Jahren genauso dastehen. Und man muss an der Stelle sagen, dieses Kriterium war bei Brown Corpus auch noch sehr aktuell und man kann Brown Corpus auch heute noch verwenden. Genau, es ist ein bisschen neu designt, aber der Hintergrund und die Funktion sind genauso wie vor 60, 50 Jahren. Ja? Also es ist beständig und bis heute auch so. Es gibt ein großes europäisches Projekt, heißt CLARIN, Abkürzung für Common Language Archiving Infrastructure. Das Projekt versucht eben, alle Sprachkorpora, individuelle Korpora, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Dorf, eine Sprache erforscht, die in einem Dorf gesprochen wird, und es gibt keine anderen Daten darüber. Ich müsste die Möglichkeit haben, als individueller Sprachwissenschaftler, Clarin-Leute anzusprechen, meine Daten hinzubringen oder schicken, und da entsteht ein Link, wo alle Zugang auf meine Daten drauf haben. Und das muss beständig auch noch ganze Zeit bleiben. Mit Beibehaltung von allen Autorenrechten, die ich dann habe. Wofür werden Korpora verwendet? Ich habe ja kurz nochmal als ersten Punkt habe ich gesagt, der Forschung von Sprachen, Strukturen und Varietäten, aber auch Erstellung von Wörterbüchern. Ja? Die ganze im Internet kursierte Synonym-Wörterbücher, die schöpfen ja eben aus solchen Datenbanken. Ja? Aus Kontexten, die selbe Elemente anzeigen, werden auch als nah- oder weitstehende Synonyme, die etwas mit konnotieren, also co-benennen, mit aufgegriffen, rein automatisch. Ja? Erstellung von Grammatiken, ja, Moment, eher nicht um grundlegende Fundierung von Grammatiken, aber eher um die Fortsetzung und die Vervollständigung. Fremdsprachunterricht und Übersetzung, man nennt das auch bilinguale oder trilinguale Korpora, gibt es. Ja, Hamburg zum Beispiel ist bekannt dafür, Hamburger Zentrum für Sprachkorpora. In Saarland wird zum Beispiel sehr oft auf französische Textkorpora gearbeitet, aber in Bezug auf die gesprochenen Sprachen. Und natürlich auch Computerlinguistik. Mittlerweile erleben wir die Zeit, als die Informatiker in neue Algorithmen erfinden, kommen dazu Geisteswissenschaftler und fragen, ob wir was damit anfangen können. Ja? Also ungefähr läuft das. Was natürlich verkehrt ist. Ja, das ist kürzer Übersicht, aber ich glaube, wenn ich euch die Beispiele zeige, dann sieht man das mehr. Welche Arten von Korpora es gibt, also computerlesbares, nicht computerlesbares Korpus, man nennt das auch paper-based und computer-based Korpora. Also paper-based Korpora sind die ganzen Bibliotheken, die ihr zu Hause habt oder die auch. Ja? Und da gibt es auch eigentlich Suchtools, Inhaltsverzeichnis, nichts anderes als Suchtool in einem Buch. Oder zum Beispiel diese Indexverzeichnis hinten, Namensindex oder Begriffsindex, sind auch Suchtools, aber papierbasiert. Ja? Ganz wichtige Unterscheidung ist annotiertes oder nicht annotiertes Korpus. Annotation meinte ich, einfachste Annotation ist Part-of-Speech-Annotation, weil das eben nicht mehr manuell gemacht wird, sondern teilweise automatisiert ist. Natürlich kann man nicht automatisieren, wenn ich sage, okay, ich habe ein Negationspartikel und ich möchte die Reichweite der Negierung auch noch mit markiert haben. Das muss ich alles zu Fuß machen, also per Hand machen. Ein automatisiertes Verfahren dafür gibt es nicht. Was ist mit den Synonymen, die zum Beispiel dieselbe bedeuten? Wie soll ich die annotieren? Und das muss auch noch oft per Hand gemacht werden, aber Gott sei Dank, weil diese Synonyme in einer Sprache nicht so viele sind, kann man das immer noch zufällig machen. So aufbereitete Korpora nennt man auch disambiguierte Korpora. Also disambiguieren. Ambig ist klar, ne? Also Ambiguität ist gleiche Bedeutung eines Elements und disambiguiert, wo diese Schnittmenge neutralisiert ist, auseinandergehalten wird. Deswegen findet man sehr oft als Bezeichnung für ein Korpora nicht annotiert, sondern disambiguiert. Disambiguiert ist Korpora. Korpora für geschriebene und gesprochene Sprache. Gesprochene Sprachkorpora sind tatsächlich momentan am Kommen. Das ist tatsächlich ein Trend. Historisches Korpus, das ist ein Alleinstellungsmerkmal dieser Universität hier, Titus, Thesaurus indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, ist das erste, weltweit erste, das erste historische Sprachkorpus. Gemacht hier in diesem, also nicht hier, sondern im Juridikum sitzen wir gerade, aber in unserem Institut für empirische Sprachwissenschaft. Ja? 1995, also das ist eine Pionierleistung. Ein einzelsprachiges und mehrsprachiges Korpora und so weiter und so weiter. Das ist jetzt ein Beispiel für British Postcard Corpus mit Beschreibung und so weiter. Also man kann jetzt hier rübergreifen und da reingehen. Vielleicht diese zwei Begriffe, die klausurrelevant sind, Types und Tokens. Ja? Ich habe jetzt hier aufgeschrieben einen englischen und einen deutschen Satz und links habe ich die belabelt. Was ist Token und was ist ein Type? Ihr seht, dass für Korpuslinguistik wir komplett von dem Begriff Wort weg sind. Ja? Wort, weil dahinter wir in der Regel ein Lexem, Bedeutungsträger, meinen. Was ich vorhin gesagt habe, ein Algorithmus kann Text lesen, aber nicht verstehen. Deswegen, er kann nicht wissen, ob wir da ein Funktionswort oder ein Volllexem haben. Deswegen, das Einzige, worauf er schaut, ist tatsächlich die Leerstellen links und rechts. Satz, a rose is a rose is a rose is a rose. Ja? Und dann haben wir Token und tatsächlich da überall, wo ein, ja, wie nennen wir das, anders nennen wir das, einfach leer ist, ausgelassen ist. Das zählt er einfach und dann bekommen wir die Token. Und die ganze Zahl, wie groß ein Korpus ist, 1 Million, 4 Milliarden, 7 Milliarden, sind eben die Anzahl von Token und nicht Wörter. Dann haben wir die Types, und das sind tatsächlich die, die miteinander, die mindestens einmal vorkommen. Wie oft die dann noch vorkommen, spielt keine Rolle, aber das sind zunächst mal Types. Ich glaube, so ein Tongue-Twister hier auf Deutsch, wenn die Fliegen hinterfliegen, Fliegen, Fliegen hinter, Fliegen, Fliegen hinterfliegen, ja? Dann haben wir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Token und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tide. Ich glaube, das ist sehr intuitiv. Ja? Ja, das sind definitiv Types. Also keine dieser Migrierungen. Es sei denn, es ist tatsächlich, zumindest wenn wir hier ein Synonym haben, dann ist das in diesem Komplex geklärt als Type. Deswegen würde er nicht auseinanderhalten. Er würde nicht. Wenn wir das einzeln anklicken, kommt es normalerweise so etwas wie eine morphologische Analyse und da stehen in der Regel, wenn das interannotiertes Korpus ist, dass das auseinandergehalten wird. Aber das ist eine sehr gute Frage. Ich habe hier ein Beispiel als Zahlreihe nochmal dargestellt und da sind eben so viele Zahlen herstellen Token und die Zahl an sich, zum Beispiel 2 mal 2, aber Teil ist nur 1 mal 2. Also es ist relativ simpel, hinter diesen zwei Begriffen zu kommen. Aber in der Klausur bekommt er tatsächlich einen Satz und dann muss man ja Types und Tokens auseinanderhalten. Ja? Ja, groß und klein geschrieben, ja. Also an der Stelle steht das ist auch eine gute Frage. Der macht tatsächlich, also ihr müsst euch so vorstellen, dass das Algorithmus, der darüber geht, ist dumm. Ja, also das Einzige, was also ein Algorithmus und Computer natürlich ist, ist die Dummheit. Es gibt so einen Spruch, natürliche Dummheit der künstlichen Intelligenz. Alles ist künstlich, aber das Einzige Natürliche, was da auftaucht, was menschenähnlich ist, ist die Dummheit. Deswegen, ein Kollege, der hier Informatik unterrichtet hat, aus Schottland, der meinte zu Erstsemestern, ihr werdet... Um das zu studieren, ja, die Informatik zu studieren, müsst ihr versuchen, eure Intelligenz komplett abzulegen und richtig stupid zu werden. Das stupid werden ist eine sehr anstrengende intellektuelle Vorgang. Ja? Um tatsächlich sich auf dem Niveau runterzukommen, also komplett geistig herabzusteigen, ist sehr anstrengend geistig. Und das schafft nicht jeder. Und deswegen kann nicht jeder Informatik studieren. Es ist sehr. Aber das ist auch genau was ein denkender Linguist sagen würde, warum, das sind doch beide eigentlich Artikel, wieso, aber er würde zwischen Groß- und Kleinschreiben ein Riesenbild legen. Für den werden das zwei verschiedene Sachen sein. Beispiel im Deutschen haben wir, Beispiel in der Klausur haben wir aus dem Deutschen, deswegen kommt das. Lasst mich doch kurz das hier zeigen und dann zeige ich ein paar Seiten vielleicht. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Begriff, Keyword in Context. Wenn man in einem Korpus, also so soll das ungefähr aussehen, etwas sucht, dann kommt in der Mitte etwas, was wir suchen. Und das ist tatsächlich Keyword. Keyword ist das Wort, das wir suchen. Und Kontext ist das, was wir links und rechts vorfinden. Insgesamt, Keyword in Kontext plus noch, Kontext nennen wir Konkordanzen. Ja? Konkordanz. Das ist auch ein korpuslinguistischer Begriff. Der Begriff kommt nicht aus Korpuslinguistik. Ich weiß nicht, wenn jemand sich mit Bibliothekwesen auskennt, das ist eigentlich aus der Katalogisierungstechnik. Das gab ja auch früher, bevor noch Computer gab, gab es Quick Keyboarding Contexts. Aber mittlerweile ist das extra Knopf oder ein Button überall in der Infrastruktur und man weiß also, was das im Endeffekt ist. Vielleicht ein paar Beispiele würde ich euch kurz zeigen, die zum Beispiel SMS-Korpus, ja, eine Pilotstudie, das ist jetzt mittlerweile schon 15 Jahre alt. Ihr habt das miterlebt, das Projekt in einer Universität in Hannover. Peter Stolinski hat die Menschen gesucht, die SMS geschrieben haben, und zwar ab 100 pro Tag. Und es waren so viele, dass ich überrascht war, wie viele mehr als 100 SMS pro Tag geschrieben haben, obwohl das Geld kostet eigentlich. Und mit diesem grünen App-Plus hatte ich damals. Ne? Ja. Stand 2001, 40 Millionen Menschen in Deutschland schreiben, also besitzen Handys, 14,8 Milliarden verschiedene SMS. Ja? Es Menge von Daten drin. Welche Frage könnte ein Linguist gegenüber des SMS-Textes haben? Ich würde sagen, okay, was kostet Geld? Ich habe 160 Zeichen oder so, wenn ich mehr schreibe, dann ist es teuer. Worauf kann ich mich am besten verzichten? Rein grammatisch, trotzdem korrekt zu bleiben und verständlich zu bleiben. Ja? Zum Beispiel, was kann ich als erstes abbauen? Und ja, hier 100, genau, das ist hier notiert, besteht aus 760 SMS-Nachrichten, 150 Personen an der Uni Hannover. Wenn ihr www.mediensprache.de-Seite reingeht, das ist die Internetseite von Peter Stolinski, da ist auch Zugang zum Korpus. Und ich habe jetzt einfach, um das nicht zu zerreden, das könnt ihr auch selbst schauen, welche Beispiele wir damals daraus entnommen haben. Heutzutage sind wahrscheinlich diese Icons Lachen, weil heute gibt es so eine Spanne, glaube ich, an verschiedensten Emoji-Cons, oder wie heißen die? Ja, so ungefähr. Und tausende Medien kann man noch mitliefern und was weiß ich. Okay, also welche Abkürzungen zum Beispiel gehen da rein und trotzdem bleibt man Verständnis, also und so weiter und so weiter. Peter Stolinski hat damals auch Mickey Mouse Sprechblasenkorpus gemacht, deutschsprachigen in den 50er Jahren. Ja? Also auch sehr interessant, auch unter anderem deswegen, weil man damals nicht um die Möglichkeiten hatte, gesprochene Sprache abzubilden. Und das ist eine Form der gesprochenen Sprache. Das sind lebendige Dialoge mit Witz drin und mit Ironie und so weiter und so weiter. Okay, ich würde jetzt diese Seite hier zeigen. Das ist das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Das ist auch eine Art Korpus, in dem eine sehr reiche Infrastruktur vorkommt. Und das ist auch das Suchfenster. Jeder von euch kann dort anmelden und das auch nutzen. Und ich würde euch gerne zeigen, wofür. Unter anderem kommt Klausurfragestellung aus einem Beispiel dieses Korpuses. Deswegen rate ich euch, dort anzumelden. Das ist also www.dbds.de. Ich gebe jetzt ein Wort dort ein. Bagatelle. Und suche ich einfach und da bekomme ich mehrere Fenster. Und gehen wir mal diese Fenster durch. Ich habe vorhin gesagt, Korpus ist nicht einfach Sammlung von Texten, sondern auch Infrastruktur drumherum. Nicht jedes Korpus hat so eine Infrastruktur, ich zeige ein paar andere, aber hier gibt es unterschiedliche Kriterien, wodurch der Suchbegriff, den wir jetzt da rein eingegeben haben, behandelt wird. Zunächst mal haben wir eine morphologische Analyse, morphologische Information und hier kommt Französisch dazu da drauf. Unbedeutende Kleinigkeit ist auch semantische Analyse dazu gegeben und wir können auch die verschiedenen Kombinationen bzw. die Kompositionen, Wortbildungsformen in Bagatelle auch noch. Ja? Alles aus dem Datenbank heraus. Er bittet uns an, wenn du mehr noch darüber wissen möchtest, hast du dann. Wir haben ja auch etymologisches Wörterbuch, wo das herkommt, ab wann das auftaucht, in der Gebersprache und in der Nehmersprache auch. Und idealerweise haben wir auch noch die Quelle, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist. Es ist nicht wenig. Und so schnell, würde ich sagen. Ich muss nicht die Bücher runternehmen und da irgendwie einzelne suchen oder auf Verzeichnis schauen und so weiter und so weiter. Okay, wir haben hier nochmal Open Thesaurus und wir haben sogar die Synonymengruppe, die mit Bagatelle zusammen gehen. Das ist auch noch sehr interessant, das ist neu, relativ neu. Und diese Abbildung geht auf Frequenz zurück. Ja? Vielleicht besprechen wir das etwas überspringen, ne? Weil was ich euch zeigen möchte, ist eher das hier. Vergrößern wir mal kurz das. Ich weiß nicht, ob das geht. Ganz sicher. Ja. Panel würde geladen. Das ist. Vergrößern wir das dann. Die Begriffe, die wir vorhin betrachtet haben, müssen wir jetzt hier nochmal verwenden. Was sehen wir hier? Wir sehen zunächst mal hier Keywording Context. Und das ist nichts anderes, was hier in der Mitte steht. Das haben wir eingegeben, Bagatelle, aber die sämtliche Endungen, ob die damit in Frage kommen, haben wir auch im Buch drin. Ich könnte das natürlich auch ausliefern. Wir sagen, gib mir nur das, was ich suche, oder gib mir die andere Varietäten dessen auch, was ich suche. Also Keywording-Kontext, und dann habe ich hier Keyword, und links und rechts habe ich Keywords drin. So, wie viele Token bietet mir das Korpus zu diesem Suchbegriff? Also wie viele Kontexte habe ich jetzt gefunden? Wie viele Konkordanzen? Steht auch hier irgendwo. Wie viel? Ja? 169, genau. Ja? Warum auch immer davon sind wir 116. Warum habe ich das jetzt unter... Wir operieren ständig mit diesen zwei Sachen. Signifikanz und Repräsentativität. Das heißt, ich suche etwas, die erste Frage ist, wie viel davon gibt es eigentlich? Und wenn ich sage, okay, 116 sind für mich signifikant genug, das als repräsentativ zu betrachten und dadurch meine Frage, die ich gerade stelle, beantworten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Ja? Wenn ich jetzt für etwas nur zwei Beispiele habe, dann kann ich am Ende sagen, tut mir leid, das ist zu wenig, um da solide Aussage darüber zu tätigen. Und stellt euch mal vor, ihr habt ein Luxusproblem, ihr sucht etwas, ihr braucht vielleicht 500 und ihr habt 500.000. Wie möchte man jetzt 500.000 Konkordanzen einfach durchgehen? Ja? Braucht man ein Jahr dafür. Deswegen stellt man eher Kriterium oder Kriterienfilter etwas enger. Man führt noch ein Kriterium dazu, damit das vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel oder ein Zehntel davon zurückkommt. Also Signifikanz ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Okay, also ganz wichtig, Keywording Kontext, und dann haben wir hier Keywording Kontext, Kontexte links und rechts, und zusammen beides nennen wir einfach Konkordanzen. Es ist zum Beispiel folgendes, hier habe ich ein Wort, entstehen, das Wort entstehen, da wo gerade Kurse zeigt, und überall. Algorithmus empfindet die beiden als nebeneinander, unmittelbar nebeneinander stehend. Unmittelbar nebeneinander stehend. Deswegen kann ich sagen, gib mir bitte alle Worte, die mit überall links vom überall, sind das links? Genau, links vom überall unmittelbar stehen, in allen Kontexten. Warum auch immer interessiere ich für alles, was links von überall steht, in allen Kontexten. Und ein Algorithmus würde sagen, okay, ich gebe dir alle Kollokationen des Wortes oder des Tokens überall. Kollokation, das ist auch ein Begriff aus der Korpuslinguistik. Etwas kollokiert, also zusammen auftauchend. Und zwar physisch nebeneinander auftauchend. Ja? Das ist Kollokation. Jetzt kann ich aber sagen, okay, überall, hier steht das Wort überall, und zwei Token später steht Token zumeist. Oder nehmen wir drei Token später rasch. Ja? Rasch und überall, die stehen nicht zusammen. Ich kann einen Korpus auch danach erfeilen, indem ich sage, gib mir bitte alle Worte, die kontextuell, nicht unmittelbar, kontextuell mit überall, mit dem Token überall auftauchen. Ein Algorithmus würde das als Co-Occurrenz definieren, also Co-Occurrenzen auf Deutsch. Das erste war Co-Lokation, sagt auch das Wort, dass die in einem Lokus zusammenstehen. Und Co-Occurrenz ist einfach zusammen kontextuell auftauchen. Man nennt das auch Co-Occurrent von überall ist jetzt rasch und zwar getrennt mit 3 Toppen. Das ist eine ganz bestimmte Distanz. Sogar das konnten wir machen. An einem der, versuch mal ganz kurz, Uni-Leipzig, genau, hat einen Algorithmus verwendet. Weiß nicht, ob ich das schon mal hier gezeigt habe. Ich dachte ja, deswegen habe ich das jetzt nicht genommen. Hier Deutsch und ich nehme hier Bagatelle. Das ist auch zum Beispiel Class of Frequency stellt 16. Das ist nicht so gut. Das zweistellige Frequency, das heißt, hat niedrige Signifikanz. Hier, also das hier zeigt uns die Co-Occurrences von des Wortes Bagatelle. Und zwar Sportpolitiker, Agententätigkeit, Schulalltag, Urteilsbegründung, Auslöser, geringfügig. Ja, das ist ein Synonym, geringfügig oder geringe, also etwas, was diminutiv ist. Warum, wie weit oder nah zueinander sind, ist einfach die Häufigkeit des Zusammenauftauchens, die Häufigkeit der des Kooperierens mit dem Wort Bagatelle. Ja? Und man sieht, dass am wenigsten assoziiert man damit mit zum Beispiel Erfahrung Center oder Kulturstadtrat und so weiter. Also hier ist jemand, Thomas Gautzun, der irgendwas gemacht hat wahrscheinlich, keine Ahnung. Und das taucht in einem Artikel zusammen mit dem Wort Bagatelle und dieses Algorithmus zeigt uns jetzt, das ist eine Art der Abbildung. Dasselbe haben wir hier auch als Liste hier oben. Wir sehen das hier nur nicht. Also das ist auch die Liste dessen. Also hier stehen auch Central, blablabla. Also am häufigsten ist was? Da wo die meiste Zahl, also das ist tatsächlich das Wort hier. Ja. Ich gehe noch mal kurz zurück. Also, das heißt, wir können diesen Text unterschiedlichst absuchen. Das können wir nicht, wenn wir diese Infrastruktur nicht bereits um die Textsammlung, die in diesem Korpus steht, haben. Okay. Es gibt auch andere Textdatenbanken. Ich habe, vielleicht zeige ich anderssprachige, zumindest das, womit ich arbeite, das ist ein georgischsprachiges Korpus mit 120 Millionen Token drin und die sind allesamt dieser migriert. Hier haben wir, ihr wisst das jetzt nicht, aber auch genau dieselbe Struktur, Keyword in Kontext. Ich habe nur hier das Wort mit Punkt und Stern eingegeben und Punkt und Stern heißt, also Punkt heißt alles als regulärer Ausdruck oder als Ersatz, als Surrogat für etwas und Stern heißt sogar Null. Ja? Also alles sogar Null. Das ist ein regulärer Ausdruck. Deswegen bekomme ich hier eben diesen Stamm, aber alles, was noch mit diesem Stamm zusammen vielleicht angehängt werden kann. Ja? Und für mich ist das natürlich signifikant, weil ich 160.521 Kontexte habe. Natürlich kann ich jetzt über meinetwegen konsonantische Stämme eine Aussage tätigen. Das ist das Konsonant, was hier steht. Und kann ich über konsonantische Stämme was sagen? Kann ich über Wortbildungshäufigkeit mit diesem Stamm was sagen? Weil ich eben eine signifikante Zahl hier 160.000 habe. Und wenn ich das mit 120 Millionen, die insgesamt hier gegeben ist, vergleiche, dann ist das schon solide dafür, um zu sagen, dahingehend die Entwicklung bzw. eine Tendenz herauszuarbeiten. Okay? Etwas wollte ich nochmal vielleicht aus unseren Folien heraus zeigen. Ihr seht jetzt, dass die großen Datenbanken und Institute, so wie Institut für Deutsche Sprache, Brown University, Bayerische Archiv für Sprachsignale, Kieler Korpus, Universität Kiel. Und ihr denkt wahrscheinlich, ein Korpus, dafür brauchen wir ein Team, viel Geld, dafür brauchen wir irgendwelche Nerds aus Informatik und keine Ahnung. Also wir brauchen, teilweise stimmt das, ja, aber es ist nicht so, dass man Korpus auch nicht unter 4, 5 Leuten selber machen kann. Und ein Beispiel zeige ich euch. Wir haben vor 6, 7 Jahren, die Leute, da stehe ich auch noch, einen Korpus selber gemacht. Und zwar, Korpus heißt, Korpus der Toilettenkommunikate. Wer hat an dieser Universität noch Turm erlebt, der vor 2 Jahren gesprengt wurde? Wart ihr richtig drin? Was wir eigentlich gemacht haben, war, dass wir natürlich männlich-weiblich getrennt mit Fotokameras in den Toiletten des Turms reingegangen sind und alles, was auf die Wände geschrieben wurde, fotografiert haben. Später haben wir das eingetippt und dann hatten wir eine Datenbank. Wir nannten das Toilettenkommunikate. Wir haben linguistisch darüber gearbeitet. Das war ein Projekt innerhalb der linguistischen Pragmatik, das natürlich etwas länger dauerte als die Vorlesungen selbst. Aber dann haben wir eine Datenbank daraus erzeugt und dieser junge Mann, der jetzt in München arbeitet, Manuel Warf, der ist Fachinformatiker, aber hat Psychologie studiert, also das, was ich vorhin meinte, eben er einigte in sich in beide Seiten, hat daraus eine Infrastruktur gemacht und dieses Korpus liegt jetzt auch, hat eigene Internetseite, die man jetzt über diese Folien auch noch erreichen kann. Das ist die Öffnerseite, besonders das hier, to pee or not to pee. Ja, auch das hier. Und hier steht zum Beispiel, was eigentlich ein Toilettenkommunikat ist, rein linguistisch gesehen, also welche pragmatische, handlungsspezifische Aspekte dieser Art des Sprechens ist. Ich habe vorhin gesagt, alles was der Pfahl ist, ist auch die Sprache und alles was die Sprache ist, können wir daraus auch Datenbank machen. Das war auch der Fall. Ja? Also man schreibt normalerweise in so einem anonymen Bereich die Dinge, was man vielleicht nicht unbedingt öffentlich sagen oder schreiben würde. Also hat schon einen, ich würde sagen, sozialpsychologischen Aspekt, die man nur hier sehen kann. Und das ist das Korpus selbst. Das ist sehr spartanisch gemacht. Man kann das tatsächlich nach Geschlechtern trennen. Also worüber sprechen die eher, kommunizieren die Frauen und worüber kommunizieren die Männer, vielleicht Gender-Studie anstellen oder was weiß ich, wozu man das brauchen kann. Meine Idee war damals, diese Stockwerke waren ja nach Fakultäten gegliedert und ich habe mir gedacht, vielleicht eher wäre interessant, worüber sprechen Juristen und Wirtschaftswissenschaftler oder Politikwissenschaftler, das wäre interessant. Ja, und ihr seht hier unten, so wie diese Kommunikate aussehen, halt die Fotos selbst. Und wenn wir jetzt suchen, zum Beispiel, ich habe Stalin gesucht, genau, bevor ich hierher kam, und da kommt jetzt tatsächlich nicht Keyword in Kontext in diesem Sinne, wie wir gesehen haben, weil das nur zwei sind. Das ist kompletter Spruch, so wie das geschrieben würde, mit Kapitelchen oder Groß-Kleinschreibung. Und man kann das tatsächlich direkt anklicken und sich das angucken, ob vielleicht diese Aufkleber oder diese Ornamente auch noch eine Rolle spielen im Endeffekt. Ja? So man mit den alten Manuskripten umgeht, wo man einerseits Text digitalisiert hat, aber Manuskript an sich so trotzdem mit hat. Das war lustig einfach, das hat Spaß gemacht. Das Beste ist aber, dass der Turm jetzt nicht mehr da ist, aber das ist ein Stück der Geschichte dieser Universität, was wir verewigt haben. Ja, deswegen. Ja? Ja, ich weiß ja, also ich würde zum Beispiel den Namen unseres Uni-Präsidenten, der jetzt abgewählt wurde, nicht eingeben, weil da kommen die Dinge raus. Also wenn er das wüsste, würde er sich bedanken. Oder zum Beispiel, wie hieß der Landesvater der hessische Ministerpräsident? Faubouffier, wie hieß der noch? Ja. Ihr seid so wie ich auch Politik interessiert. Okay, wir haben jetzt letzte Viertelstunde, wollte ich euch zeigen, was vielleicht eher Datenbanken und den neuesten Trend, das ist Visualisierung, anzeigt. Und das ist ein Beispiel aus Amerika, das ist Autor, heißt Lev Manovich, ein eigentlich aus Moskau, der jetzt in New York, in glaube ich Columbia wirkt. Der macht nichts anderes als auch Instagram, die Fotos, die dort hochgeladen sind. Und auch in riesigen Mengen, also in siebenstelligen Mengen, mit einem Algorithmus zu ordnen, zum Beispiel auf Zeitschiene zu ordnen. Und dann sagt er, ich habe keine Fragestellung vorher, ich erforsche nicht Korpus-basiert, sondern Korpus-ausgehend. Also ich ordne einfach die Daten und dann überlege ich, was kann ich die fragen. Ja? Was kann ich fragen? Es ist ein bisschen andere Perspektive, aber hier hat ja 4535 Covers vom Time Magazine in diese Zeitspanne geordnet Und das ist daraus entstanden. Ich zeige es ganz kurz. Ich habe das auch auf einer Konferenz live gesehen. Da war ich sehr begeistert davon. Also das ist alles geordnet nach Zeitspanne. Und an der Stelle geht es darum, dass man jeden Einzelnen wahrnimmt, sondern das als Gesamte wahrnimmt und daraus eine Idee generiert. Okay, das wäre das erste Bild. Also ich zeige auch nicht zu Ende, das kennt ihr auch selbst. Lev Manovich einfach und Visualization. Das ist auch eine Art Korpus, wenn man so möchte, und mit einem Datenbank drin, also Datenmengen. Ja? Also das ist, an der Stelle versucht man einfach die Epochen, die hinter diesen Streifen vielleicht farblich ausgedruckt durch farbliche Zusammensetzung stecken, zu erkennen. Das ist das berühmteste Beispiel, aber noch berühmteres Beispiel ist, als er ungefähr 1 Million Instagram-Fotos auch auf Zeitschiene gebracht hat und als er das den Zuhörern gezeigt hat, dann gab es tatsächlich verschiedene Farben und da gab es so einen richtig schwarzen Streifen dazwischen, relativ dick. Und dann ging es wieder fröhlich weiter und er meinte, das sind die Bilder, die während Katrina hochgeladen wurden. Also man erkennt tatsächlich dahinter bestimmte Events, bestimmte Ereignisse. Und oft, wenn man zum Beispiel die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachtet, dann kann man vielleicht bestimmte Ereignisse so verifizieren. Sowas, so Zeitgeist vielleicht verifizieren. Ja? Das ist jetzt, ich spreche jetzt nicht über Linguistik an der Stelle, sondern ich spreche darüber, dass man bestimmte Sachen visualisiert, bestimmte Sachen durch Visualisierung zu einer neuen Fragestellung kommt. Worauf man vor der Visualisierung nicht kommen würde. Für Visualisierung brauchen wir aber dieselbe Datenbanken, die wir für linguistische Fragestellungen verwenden. Ich habe jetzt, vielleicht in einem anderen Seminar zeige ich euch, gerade arbeite ich mit einem Kollegen über die Visualisierung von Informationsstruktur in den Bundestagsreden. Ja? Wie redet Gysi im Vergleich zu Angela Merkel, aber nicht, indem man Texte liest, sondern die Texte visualisiert, wie ein Bild, ja, wie eine Landschaft. Ja. Wenn jemand starke rhetorische Mittel verwendet, dann geht so ein Canyon nach oben. Wenn man rhetorisch flach ist, dann sieht das auch landschaftlich flach aus. Ja. Das heißt, hängt das von den Personen ab, von den Themen, worüber gesprochen wird, kann eine Person seine Landschaft während seiner rhetorischen Karriere verändern, besser schulen. Man muss mittlerweile diese Daten nicht nur einfach so lesen, im Sinne von klassischem Lesen, sondern die auf einmal betrachten und dahinter vielleicht neue Fragestellungen erkennen. Und eigentlich wollte ich damit diese Sitzung beenden, also das, was ich jetzt euch zeige, weil das ist für mich wirklich das Feste der Gefühle momentan, ist auch Hit in der Visualisierung von Daten, die jetzt irgendwie irgendwann mal ganz sicher auch in der Linguistik kommt. Der Autor ist ein Deutscher, der auch jetzt in Amerika ist mittlerweile und dort wirkt. Das heißt Charting Culture. Ihr könnt das auch für euch selbst schauen. Und hier steht das Wort Birth und hier steht was steht da? Vinci. Okay. Horrible. Da kommt noch ein zweiter Punkt, das heißt Tod. Und das ist rot. Es ist nichts anderes hinter dieser Visualisierung als alle zugänglichen Geburtsdaten und Sterbedaten von Menschen seit Antike bis zu einem ganz bestimmten Punkt im Ende des 20. Jahrhunderts. Alle zugänglichen, weltweit zugänglichen Geburtsdaten und die Sterbedaten von denselben Menschen. Und die Visualisierung bezieht sich darauf, dass man die Orte, wo die geboren wurden, mit dem vergleicht, wo die starben. Und jetzt schauen wir, was daraus wurde. Okay?
Kutschen, ne?
Es ist Gold Rush Zeit und so weiter.
Transport links make it easier to get from one coast to the other.
Und jetzt sehen wir neue Transportmöglichkeiten.
And then affordable cars.
Das ist Road 66. Ja, es wird immer gebaut.
Around the 1920s, there are still more words the depths on each coast. Notable people begin to flock to meccas like Hollywood in Los Angeles. This depiction makes clearer the pull of the West Coast cultural centers, where people move during their lifetimes.
Ja, das ist Côte d'Azur Amerika. Florida wird jetzt auch gerne geschaut.
Next, the team would like to look at how enlightenment thinking and the religious landscape overlap with their cultural maps.
Also ich finde es gut. Ich finde es sehr schön, wie das gemacht ist. Und was ich rein als Linguist vielleicht damit anfangen könnte, wäre, dass man vielleicht sowas wie Reise eines Wortes, sobald das Wort irgendwo belegt ist, das ist quasi blauer Punkt, und dann später die Geschwister, die Weiterentwicklungen, die Fortsetzung. In der Germanistik gibt es ja genug. Also Formlehre zum Beispiel so zu mappen, also so kanonisch darzustellen, die ganze Wanderung von den Wörtern. Aber dahinter braucht man natürlich eine ordentlich strukturierte Datenbank. Wir haben noch 2 Minuten. Das, was man hier sieht, also falls ihr vielleicht Lust habt, selber Corpora zu bauen, dann ist ein sehr leicht zugänglicher Tool, SketchNG, das ist von unseren britischen Kollegen, die das versuchen zu promoten. Das heißt, die Idee dahinter ist, ihr könnt selbst bestimmte Texte googeln aus dem Netz, die Kriterien, welche Texte dann sein sollen, das wird euch überlassen. Das Programm zieht eben diese Texte in einer vorgefertigten Datenbank ein, mit einer vorgefertigten Infrastruktur. Ihr bekommt Keyword in Kontext, ihr bekommt Kollokationen und ihr bekommt Kokurrenzen. Ihr bekommt Häufigkeitslisten raus, alles was man eigentlich als Basis für eine Korpusarbeit braucht. Das heißt, es ist auch selber machbar. Die Hauptfachstudierenden wahrscheinlich in weiteren Pflichtmodulen weiterhin auch unter anderem bei mir sitzen. Wir leben hin und wieder irgendwelche solche kleine Projekte, auch mit Toilettenkommunikate, die jetzt nicht unbedingt im Programm stehen. Man bekommt auch keine Credit Points dafür, aber es macht einfach Spaß. Das war unsere letzte inhaltliche Sitzung heute. Und nächste Sitzung widmen wir eben nur Klausurvorbereitung. Deswegen rate ich euch, da zu sein, und aber auch alle anderen Kommilitoninnen und Kommilitoren, die heute nicht da waren, euer ganzes Semester nicht. Und ihr könnt die erreichen, sagt bitte, dass vielleicht am 2. Februar hier zu sein. Da können wir die meisten Fragen beantworten, die ich dann später per E-Mail nicht mehr beantworten werde. Weil die in der Regel in der Woche sehr viel werden. Und wenn ich das hier bespreche, dann erwarte ich zumindest, dass man das hier notiert. Okay? Gut, dann sehen wir uns nächste Mal.